HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Karin Fuhrmann. Guten Tag. I wanna be a billionaire,
so freaking bad. Ich würde nie so weit gehen, dass ich meinen Kindern sage, dass wir arm sind. Auf gar keinen Fall. Wanna be on the cover of
Forbes Magazine. Das kann zum Beispiel heißen, kein Geld zu haben, um das Schulessen zu bezahlen oder um sich mit Freunden zu treffen. So freaking bad.
By all of the things I never had. Ein Haus von mir gegenüber, da wohnt so eine Familie, die haben auch ein Kind. Die gehen öfter zu Frankfurter Tafel und kriegen halt da was.
Aber er weiß schon, der sagt auch zu mir, Mama, wir gehen wieder in die Stadt, wenn wir Geld haben, wenn du Geld hast. Und so sagt er jetzt schon zu mir. Weil er ist nicht blöd, das hat der Kinderarzt auch schon gesagt, er kriegt schon viel zu viel mit.
Da pro Monat lediglich 86 Cent für Spielzeug überhaupt eingeplant sind und 76 Cent für Schulsachen.
Oder wenn er sagt, er will Apfelschorle drin, sag ich, habe keine, ich habe nur Zitronentee, weil es ist kein Geld da. Und sagte, okay, Mama.
Dazu müssen wir die Frage stellen, was gehört eigentlich zu einer guten oder zu einer normalen Kindheit in Deutschland dazu und das dann auch allen Kindern gewähren. I wanna be a billionaire, so
freaking bad. Was gehört zu einer guten Kindheit? Bestimmt nicht eine zu kleine Wohnung, zu wenig Winterkleidung, schlechtes Essen. Aber so leben Millionen Kinder in Deutschland. Im Land, in dem die Wirtschaft brummt, ist jedes fünfte Kind armutsgefährdet. 2,1 Millionen Kinder leben in Familien, die weniger als 60% des Durchschnittseinkommens zur Verfügung haben. Und das trotz staatlicher Unterstützung? Ja. Trotz staatlicher Unterstützung. Mit zwei Studien stellt die Bertelsmann Stiftung fest, dass die öffentlichen Gelder ihr Ziel verfehlen. Diese Kinder werden abgehängt von Bildung und gesellschaftlicher Teilhabe, kein Ausflug, kein Sportverein, kein Musikunterricht. Sogar das warme Schulessen, das durch das Bildungs- und Teilhabepaket der Bundesregierung bezuschusst werden sollte, endete als Bürokratensalat. Dabei ist die Unterstützung dieser Familien so wichtig, denn schon die Schwangerschaften verlaufen häufiger problematisch, die Entwicklung leider auch und der Bildungsabschluss erst recht. Und spätestens damit geht dieses Thema uns alle an. Eine Horde Abgehängter braucht keine Gesellschaft. Die Kinder, die zu Hause wenig Anregung bekommen, und das sind wiederum nicht nur die Armen, sollen in den Kitas unterstützt werden. Denn schon lange sind die keine Betreuungseinrichtungen mehr, sondern Bildungseinrichtungen. Und damit schließt sich der Kreis zu einem anderen aktuellen Thema. Die Ansprüche an die Kitas steigen, aber auch dort mangelt es an Geld. Seit gestern streiken die Erzieherinnen und Erzieher bundesweit für mehr Lohn und bessere Arbeitsbedingungen. Sind uns unsere Kinder nicht genug wert, fragen wir in der nächsten Stunde unter dem Titel Kinder, Kinder, warum wir Kosten und Mühen nicht scheuen sollten. Aber eins nach dem anderen. Zuerst hören wir von den jüngsten Ergebnissen der Bertelsmann Stiftung zur Kinderarmut in Deutschland.
Wenn eine Familie von der staatlichen Grundsicherung leben muss, leiden laut Bertelsmann Stiftung besonders die Kinder darunter. Die 33-jährige Caroline kennt das Problem. Sie ist Mutter von zwei Söhnen, 7 und 9 Jahre alt. Caroline macht eine Umschulung zur Erzieherin und bezieht Hartz IV. Nach Abzug aller Kosten wie Miete, Strom und Heizung bleiben ihr und ihren Söhnen rund 380 Euro im Monat zum Leben. Mal ins Kino gehen oder ins Spaßbad, das ist nur selten drin.
Man kann nicht immer Nein sagen, man möchte ja mit seinen Kindern auch was erleben, aber oftmals muss man's. Oder man muss die Kinder vertrösten und sagen, du, diese Woche wird es nichts mehr, aber wir gucken mal nächste Woche und wir gehen zu einem Kinotag, dann ist das auch ein bisschen günstiger. Und dann ist das meistens möglich.
Ein typisches Beispiel. Die Macher der Studie haben für ihre Untersuchung Statistiken ausgewertet und mit Eltern gesprochen, die staatliche Leistungen beziehen. Ergebnis: Viele Kinder leben in viel zu kleinen Wohnungen ohne ausreichend Platz zum Spielen oder Hausaufgaben machen. Etwa ein Drittel der Kinder wächst in Haushalten auf, in denen es aus finanziellen Gründen nicht möglich ist, wenigstens einmal im Monat einen Freund zum Essen nach Hause einzuladen, sagt Annette Stein von der Bertelsmann Stiftung.
Das heißt, dass die Kinder, die in armen Familien leben, wirklich von sozialen und kulturellen Angeboten ausgeschlossen sind. Und das, was für andere normal bedeutet und überhaupt nicht darüber nachgedacht wird, fehlt den anderen tatsächlich und fehlt ihnen auch als Zugang zu Gesellschaft und als Zugang zu Bildung, zu Freunden und zu Gleichaltrigen.
Auch für die Eltern ist diese Situation schwierig. Die meisten von ihnen legen laut Studie großen Wert darauf, ihren Kindern zu erklären, warum die Familie keinen Ausflug machen kann. So macht das auch Mutter Caroline mit ihren beiden Söhnen.
Ich würde nie so weit gehen, dass ich meinen Kindern sage, dass wir arm sind. Auf gar keinen Fall. Ich sage denen nur, dass wir einen gewissen Rahmen haben, einen Verfügungsrahmen, und dass wir uns da halt nur drin bewegen können. Und wenn wir schon im Kino gewesen sind, dann kann es nicht mehr noch zusätzlich das Comicheft sein für 3,80 Euro. Das ist einfach eine Tatsache. Und ich erkläre das meinen Kindern und dann akzeptieren die das auch.
Eine vierköpfige Familie gilt als armutsgefährdet, wenn sie weniger als 1.873 Euro pro Monat zur Verfügung hat. Laut Stiftung gibt es in Deutschland auch ein hohes Maß an verdeckter Armut, weil Familien trotz ihres geringen Einkommens kein Sozialgeld bekommen oder beantragen. Die Macher der Studie geben die Empfehlung, Menschen, die staatliche Leistungen beziehen, sollten nur noch eine Anlaufstelle in einer Behörde haben. Unnötige Wege zum Jobcenter, zur Stadt und zum Kreis würden so wegfallen. Ein Ansprechpartner kümmert sich dann um alle Belange der Familie. Annette Stein von der Bertelsmann Stiftung fordert auch, das Existenzminimum für Kinder zu prüfen und die staatliche Grundsicherung anzupassen.
Und dazu müssen wir die Frage stellen, was gehört eigentlich zu einer guten oder zu einer normalen Kindheit in Deutschland dazu und das dann auch allen Kindern gewähren.
Wie viel Geld Kinder vom Staat bekommen, orientiert sich im Augenblick noch an den Zuschüssen für Erwachsene.
Björn Haubrock über die Ergebnisse der jüngsten Studie im Auftrag der Bertelsmann Stiftung. Jedes fünfte Kind ist armutsgefährdet. Es sind zwei Studien und eine der Studien, die in Kooperation mit der Bertelsmann Stiftung entstand, fußt auf Interviews mit Kindern, Eltern, Fachleuten und Helfern. Professor Sabine Andresen zeichnet dafür verantwortlich, Erziehungswissenschaftlerin, Familien- und Armutsforscherin an der Uni Frankfurt. Guten Tag.
Guten Tag, Frau Fuhrmann.
Sie beobachten und erforschen in einer Langzeitstudie die unterschiedlichen Lebensumstände bei Kindern mit regelmäßigen Interviews von ungefähr 2.500 Kindern. Jetzt haben Sie das Ganze erweitert, auch Eltern und Fachleute befragt. Was erschwert denn armen Familien den Alltag besonders?
Also wenn man auf die Eltern schaut, dann erschwert diese den Alltag die Beschränkungen in allen Bereichen, die Familie ausmachen. Und da ist sehr eindrucksvoll jetzt auch in Ihrem Bericht gewesen, die Frage, die Eltern umtreibt, ist, wie vermittle ich dem Kind, dass wir weniger zur Verfügung haben? Wie erkläre ich das? Nutze ich das Wort Armut oder nicht? Sie sind also im Alltag damit konfrontiert, dass sie immer wieder Wünsche, auch berechtigte Bedürfnisse zurückweisen müssen. Ein weiterer Punkt ist, dass die Kinder teilweise die Sorgen der Eltern wahrnehmen. Sie sind sehr sensibel. Das wiederum erzeugt Sorgen bei den Eltern, die den Eindruck haben, mein Kind ist belastet. Hinzu kommt im Alltag eine eingeschränkte Mobilität, die mangelnde Möglichkeit, etwas gemeinsam zu planen, häufig gesundheitliche Einschränkungen und die Sorgen, kann ich dafür etwas zurücklegen, etwa für die Zahnbehandlung. Und last but not least das Thema Bildung, denn die Eltern wissen, wie wichtig Bildung für die Kinder ist, haben aber selbst häufig eingeschränkte Handlungsspielräume.
Das sind ja auch häufig die Ursachen für eine Armut in der Familie, zum Beispiel durch Krankheit oder Trennung wird sowas natürlich begünstigt. Jetzt haben Sie aber auch mit den Helfern gesprochen, mit Fachleuten gesprochen. Was sind denn Bedingungen für Unterstützungssysteme, die sich wünschen, damit das alles besser wirken kann?
Ja, das ist sehr interessant. Also sowohl, es gibt Überschneidungen eigentlich mit Blick auf die Wünsche, sowohl auf Seiten der Eltern, die ja sehr viele Erfahrungen haben mit dem Unterstützungssystem, als auch auf Seiten der Fachkräfte. Ein großes Thema auf kommunaler Ebene ist, wie werden die Informationen, welche Unterstützungsangebote liegen vor, wie komme ich dahin, wie erreiche ich die? Also die Informationsaufbereitung, die Zugänge zu Informationen können zu einer Barriere werden. Ein zweiter wichtiger Punkt, die Bürokratie. Der deutsche Antrag ist im Grunde die Chiffre für eine wirklich unzureichende Bürokratie, die mehr verhindert, als dass sie tatsächlich nützt. Ein dritter und, wie ich finde, sehr wesentlicher Faktor, gerade auf Seiten der Eltern, aber auch wiederum auf Seiten der Fachkräfte, ist der Faktor Zeit. Vielfach haben beide Gruppen das Gefühl, sie haben zu wenig Zeit. Und wenn die Eltern den Eindruck haben, ich muss meine Geschichte immer wieder von Neuem erzählen und es gibt keine Nachhaltigkeit, eigentlich weiß ich oft nicht, wem ich vertrauen kann, dann hindert das eine wirklich sehr konsequente und auch an den Kindern orientierte Unterstützung. Insofern ist darüber nachzudenken, wie Unterstützung aus einer Hand laufen kann.
Unterstützung aus einer Hand, das ist sicher eine wichtige Forderung, können wir gleich auch nochmal vertiefen, was eigentlich noch helfen kann. Aber wenn man nochmal kurz drauf schaut, wie geht's den Familien eigentlich? Die Assoziation ist ja immer, arm ist gleich, die Kinder sind verwahrlost, die sind vernachlässigt. Können Sie solche Töne oder können Sie das auch bestätigen aus den Interviews, die Sie geführt haben?
Ja, das ist ja leider das Klischee, das vielfach bedient wird und mit dem man es sich einfach zu einfach macht. Denn es sind die strukturellen Bedingungen, durch die die Familien in eine hochschwierige Situation geraten. Was wir in unserer Studie zeigen können und was sich im Übrigen auch mit anderen Ergebnissen deckt, die Eltern sind orientiert an den Bedürfnissen der Kinder. Zuletzt sparen sie bei den Kindern und zuerst gucken sie, worauf kann ich selbst verzichten. Und sie sind orientiert an der Bildung. Sie wissen, ohne Bildung haben die Kinder keine Möglichkeit, aus der Armutssituation selbst herauszukommen. Aber sie verfügen selbst über wenig Spielräume, ihren Kindern zu helfen. Interessant, wenn ich das noch anfügen darf, wir haben mit den Familien gemeinsam mit Erwachsenen und Kindern in den Familien Gruppendiskussionen durchgeführt. Und wir haben alle gebeten, mal aufzuführen, was denn zu einem guten Familienleben dazugehört. Und diese Familien orientieren sich auch an den durchschnittlichen Möglichkeiten. Also beispielsweise auch einmal Geld gemeinsam sparen zu können, um einmal im Jahr eine Woche Ferien machen zu können. Oder aber, dass man das Gefühl hat, in der Wohnumgebung kann ich mein Kind auch mal rausschicken. Also Sicherheit als etwas, was zum guten Leben, Familienleben dazugehört. Insofern ist dieses Klischee ein Klischee und trifft in keiner Weise den Kern der Problematik.
Jetzt haben Sie eben schon mal gesagt, Unterstützung aus einer Hand wäre hilfreich, aber es gibt ja eine Menge Hilfe. Es gibt eine Menge familienpolitischen Maßnahmen, das werden wir uns gleich auch noch genauer angucken. Mhm. Aber offensichtlich gehen die irgendwie an den Bedürfnissen vorbei. Ist da auch die grundsätzliche Haltung vielleicht eine falsche, den Familien gegenüber?
Das, denke ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, der auf allen Ebenen zu prüfen wäre. Also aus meiner Sicht, und das zeigt auch die Studie und die Bereitschaft auch der Eltern, sich interviewen zu lassen, wir müssen sehr viel stärker an den Erfahrungen von Eltern, von Familien und auch von den Fachkräften anknüpfen. Die sind Expertinnen und Experten und können sehr viel stärker auch nochmal einbringen, was ist notwendig. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wenn wir die Hilfen, die Unterstützung neu sortieren, so will ich es einmal nennen, dann sollten wir das wirklich konsequent vom Kind aus denken. Was sind die Bedürfnisse eines Kindes? Was wissen wir? Und wir wissen genug darüber, was eine durchschnittliche Kindheit heute auszeichnet, die auch mit dazu beiträgt, dass das Kind teilhaben kann und auch in der Bildung erfolgreich sein kann. Das ist also der zweite ganz wesentliche Punkt. Und damit verbunden stellt sich dann die Frage, erstens, wie kann man die Kommunen stärken? Und zweitens aber auch nochmal, wie ist unsere Haltung, wenn es darum geht, Eltern in den Arbeitsmarkt zu bringen? Sicherlich eine wichtige Maßnahme. Aber aus der Perspektive des Kindes und auch der Eltern ist immer zu prüfen, wie ist die Vereinbarkeit von Fürsorge für die Kinder, für die Familie und Erwerbstätigkeit gewährleistet. Und damit sind wir natürlich auch bei der Frage der Qualität von Betreuungseinrichtungen. Denn unsere Eltern in den Interviews haben sehr stark gemacht ihre Sorge um die Betreuung der Kinder. Mhm. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, die Balance zwischen Erwerbsarbeit und Fürsorge in der Familie herstellen zu können.
Bei dem Thema Qualität der Kinderbetreuung werden wir auch nachher nochmal genauer draufschauen gegen Ende der Sendung. Unterstützung für die ärmeren Kinder muss stärker vom Kind aus gedacht werden. Die Eltern sind nicht das Problem, sondern sollten als Experten gesehen werden, sagt Professor Sabine Andresen, Familien- und Armutsforscherin an der Uni Frankfurt. Besten Dank. Wie unterschiedlich die Lebensumstände von Kindern sein können, das kann man sich in jeder Frankfurter Grundschule anschauen oder man blättert in historischen literarischen Vergleichsskizzen, zum Beispiel bei Mark Twain und seinem Roman Prinz und Bettelknabe, in dem zwei Jungs aus sehr unterschiedlichen Verhältnissen die Elternhäuser tauschen. Oder man schlägt bei Wolfgang Herrndorf nach, der in seinem viel gerühmten Roman Chick den wohlbehüteten 14-jährigen Mike Klingenberg auf den verwahrlosten jugendlichen Spätaussiedler aus Russland treffen lässt, der kurz Chick genannt wird.
Ich konnte Chick von Anfang an nicht leiden. Keiner konnte ihn leiden. Chick war ein Assi und genauso sah er auch aus. Wagenbach schleppte ihn nach Ostern in die Klasse. Und wenn ich sage, er schleppte ihn in die Klasse, dann meine ich das auch so. Erste Stunde nach den Osterferien. Geschichte. Alle saßen auf ihren Stühlen wie festgetackert, weil wenn einer ein autoritäres Arschloch ist, dann Wagenbach. Wobei Arschloch jetzt eine Übertreibung ist. Eigentlich ist Wagenbach ganz okay. Und vielleicht ist es nicht wichtig zu erwähnen, was ich dachte in diesem Moment, als ich Chick zum ersten Mal sah. Aber ich will es trotzdem mal dazu sagen. Ich hatte nämlich einen extrem unguten Eindruck, wie der daneben Wagenbach auftauchte. Zwei Arschlöcher auf einem Haufen, dachte ich. Obwohl ich ihn ja gar nicht kannte und nicht wusste, ob er ein Arschloch war. Er war ein Russe, wie sich dann herausstellte. Er war so mittelgroß, trug ein schmuddeliges weißes Hemd, an dem ein Knopf fehlte, 10-Euro-Jeans von Kick und braune, unförmige Schuhe, die aussahen wie tote Ratten. Außerdem hatte er extrem hohe Wangenknochen und statt Augen Schlitze. Diese Schlitze waren das Erste, was einem auffiel. Sah aus wie ein Mongole und man wusste nie, wo er damit hinguckte. Den Mund hatte er auf einer Seite leicht geöffnet. Es sah aus, als würde in dieser Öffnung eine unsichtbare Zigarette stecken. Seine Unterarme waren kräftig, auf dem einen hatte er eine große Narbe. Die Beine relativ dünn, der Schädel kantig.
Aus dieser anfänglichen Ablehnung entwickelt sich noch was zwischen Mike und Chick. Fortsetzung folgt. Kinder, Kinder, warum wir Kosten und Mühen nicht scheuen sollten. HR2 der Tag. Die staatliche Unterstützung geht an den Kindern vorbei und dadurch sind die armen Kinder noch mehr alleingelassen. Das ist ein Ergebnis der Studien, die die Bertelsmann Stiftung jetzt veröffentlichte. Deswegen fordern Fachleute einen Umbau der familienpolitischen Leistungen. Darüber sprechen wir gleich ausführlicher. Zuerst trägt Anne Bayer aber zusammen, was es eigentlich an staatlicher Unterstützung für Kinder und Familien überhaupt gibt. Und das ist gar nicht so einfach. Selbst das Familienministerium ist kürzlich daran gescheitert, die genaue Zahl der familienpolitischen Leistungen zu nennen. Sie schätzen, es seien wohl um die 160 oder doch 150. Mit rund 200 Milliarden werden Familien und Ehen jährlich gefördert, heißt es. Klingt nach viel Geld. Aber warum leben dann noch immer 12% der Kinder in armen Familien und jedes fünfte Kind ist armutsgefährdet? Wohin das Geld fließt und wer etwas davon hat, Anne Bayer mit einem Überblick.
Rund 200 Milliarden Euro gibt der Staat für die Förderung von Familien und Ehe aus. Das klingt erst einmal viel, doch die Betonung liegt auf Familien und Ehe. Das heißt, von diesen 200 Milliarden fließt der Löwenanteil, sprich ca. 150 Milliarden, in Entlastungen bei der Steuer und der Sozialversicherung. Das sind zum Beispiel das Ehegattensplitting, das Witwengeld oder die beitragsfreie Mitversicherung nicht erwerbstätiger Familienmitglieder. Bleibt noch ein Viertel von dem Kuchen, rund 50 Milliarden Euro, das als reine Familienförderung zu Buche schlägt. Darunter fallen zum Beispiel das Elterngeld, das Kindergeld, der Kinderzuschlag, das Betreuungsgeld oder der Ausbau der Kinderbetreuung. Für den Ausbau von Kindergärten, Krippen und Horten geben Bund, Länder und Kommunen zum Beispiel 10 Milliarden aus. Zu diesen großen Posten kommen viele, viele kleinere, vom Ausbildungsfreibetrag über die Kinder- und Jugendhilfe bis zur Waisenrente, BAföG oder das sogenannte Bildungspaket. Die Liste ist lang. Insgesamt sind es rund 150 gesetzliche Maßnahmen, die die Familien fördern sollen. Ob diese Maßnahmen sinnvoll sind oder nicht, dazu haben 4 Jahre lang 70 Wissenschaftler aus 11 Forschungsinstituten im Auftrag des Bundesfinanzministeriums und des Familienressorts recherchiert, gerechnet und analysiert. Das Ergebnis? Vor allem das Ehegattensplitting wird von den Ökonomen kritisch beurteilt, weil es Frauen davon abhalte, zu arbeiten. Außerdem würden dadurch vollberufstätige kinderlose Paare genauso begünstigt wie Familien. Rundweg positiv sehen die Experten dagegen die Wirkung des Elterngeldes sowie die Subventionierung der Kinderbetreuung. Diese beiden Leistungen kommen Eltern mit kleinen Kindern zugute und auch einkommensschwache Familien würden konkret unterstützt. Für diese ist vor allem das Kindergeld eine wichtige Stütze, um nicht in Armut abzurutschen. Das sogenannte Bildungspaket für Kinder aus einkommensschwachen Familien sollte eine weitere Unterstützung sein, doch davon profitieren nur wenige Familien. Bürokratische Hürden, unklare Zuständigkeiten und schwammige Kriterien machen eine Antragstellung zu einem sehr mühsamen Akt. Zusammengefasst bedeutet dies, wenn man die Leistungen bilanziert, was gibt der Staat dem Durchschnittskind und was gibt das Durchschnittskind zurück, etwa durch seine Produktivität im Job oder durch eigene Kinder, dann kommt eine Studie des IFO-Instituts für Wirtschaftsforschung zu folgendem Ergebnis. Am Ende steht für den Staat ein deutliches Plus auf der Rechnung. Denn ein Kind bringt dem Staat am Ende seines Lebens rund 80.000 Euro mehr ein, als es kostet.
Wenig der sogenannten familienpolitischen Leistungen landen also direkt bei armen Kindern, auch wenn von 200 Milliarden immer die Rede ist. Heinz Hilgers, Präsident des Deutschen Kinderschutzbundes, guten Tag.
Ja, ich grüße Sie. Hallo.
Sie wollen diese familienpolitischen Leistungen zusammenführen und das System umbauen. Wie könnte das aussehen?
Ja, wir plädieren für eine Kindergrundsicherung, die mit einem Betrag in Höhe des Existenzminimums für ein Kind ausgezahlt werden sollte an alle Familien, die Kinder haben, auch an Alleinerziehende.
Also so rund 500 Euro?
Etwas mehr als 500 Euro zurzeit, aber das ist natürlich dynamisch, weil sich das Existenzminimum mit den Lebenshaltungskosten ständig erhöht und zudem in Existenzminimum kommt auch noch ein Freibetrag für Bildung und Erziehung, wie das Verfassungsgericht ihn vorgeschlagen hat. Und weil das dynamische Beträge sind, verändert sich das von Jahr zu Jahr. Und diese Beträge sollten die Eltern bekommen für jedes Kind, aber die sollten besteuert werden, weil zurzeit steht das System auf dem Kopf. Die, die ganz viel Geld verdienen, bekommen das meiste Geld vom Staat für ihr Kind. Das hängt damit zusammen, dass sie über den Kinderfreibetrag viel mehr erlösen können als das Kindergeld. Und dann rechnet der Computer im Finanzamt sofort auf den Kinderfreibetrag um. Dann haben sie schon mal 100 Euro mehr pro Kind im Monat. Und wenn dann dazu noch kommt, dass sie Kinderbetreuungskosten absetzen, auch mit 45% Steuersatz, und die Kosten absetzen beispielsweise für eine Privatschule, dann haben sie am Schluss ungefähr 500 Euro pro Kind. Und diejenigen, die das Kindergeld bekommen, sind dann bei 184 Euro. Und diejenigen, die Hartz IV bekommen, da wird das Kindergeld von Hartz IV abgezogen. Mhm. Und das ist die Lage. Das macht keine Nation, keine entwickelte Nation auf der Welt verhält sich so. Mhm. Alle fördern insbesondere die, die arm sind. Und durch die Besteuerung dieser Kindergrundsicherung würden wir das natürlich umkehren.
Dann würden sie das auffangen. Aber wenn man jetzt, ich höre schon die dann sagen, Mensch, jetzt haben wir doch schon so viel Geld, was die Familien kriegen und dieses Geld geht offensichtlich auch noch an den Familien vorbei, jetzt können wir denen doch nicht noch mehr hinterher schmeißen.
Naja, die Situation ist ja so, dass das, was sie da jetzt machen, ja, was die Regierung jetzt macht, eine unglaublich bürokratische Veranstaltung ist. Alles muss beantragt werden, ein Heer von Beamten bewilligt, hier zum Beispiel Kinderzuschlag, bewilligt Wohngeldanteile für die Kinder, bewilligt das Sozialgeld bei Hartz IV. Sie bearbeiten alleine mit einem Verwaltungskostenaufwand von über 800 Millionen das Bildungs- und Teilhabepaket. Überall müssen Anträge gestellt werden. Es werden sogar noch bei bildungsfernen Schichten Sozialarbeiter beschäftigt, die dann bei der Antragstellung helfen. Es gibt also einen unglaublichen Wust von Bürokratie und von einem Überwachungsbereich. Alleine die Hartz-IV-Überwachung, bei der ja Eltern, die zum Beispiel Vollzeit arbeiten, das sind immerhin die Eltern von 850.000 Kindern in unserem Land. Die arbeiten Vollzeit, verdienen aber so wenig, dass sie damit die Familie nicht ernähren können und dann stocken sie auf bei Hartz-IV. Die werden allen Restriktionen unterzogen, die auch jemand, der nicht arbeitet, erleiden muss. Und mit einem riesigen bürokratischen Aufwand. Die müssen angeben, wie viel Geld die Kinder zur Kinderkommunion oder zur Konfirmation bekommen haben. Wie viel Geld sie Weihnachten vom Opa und Oma bekommen haben. Das alles muss angegeben, dargelegt werden. Unfassbar.
Das heißt aber, jetzt rechnen Sie uns das doch nochmal vor. Wie kriegen wir diese 500 Euro oder gut 500 Euro pro Kind irgendwo her, ohne dass es noch mehr kostet oder am Ende noch unsinniger wird?
Der materielle Mehraufwand ist gering. Dazu haben wir ein Gutachten eingeholt vor einigen Jahren von Wirtschaftsinstituten. Danach ist der materielle Mehraufwand deutlich geringer als die Bürokratiekosten, die heute durch diesen Riesenapparat entstehen. Nach unserer Auffassung würde der Staat am Schluss Geld sparen, wenn er denn den Mut und die Kraft hätte. am Schluss auch die Bürokratie einzusparen. Das ist natürlich der Kernpunkt der ganzen Geschichte. Wenn die dann trotzdem mit irgendwas weiter beschäftigt werden, wäre es schlecht. Also er müsste schon auf diesen Weg gehen, dass er seine Beamtenschaft schrittweise reduziert. Aber dann würde sich das rechnen. Aber es würde sofort natürlich Folgendes bewirken. Es würde die Chancen der Kinder im Bildungssystem verbessern. Es würde die Chancen der Kinder verbessern in der Teilhabe, in der kulturellen und sportlichen Teilhabe. Es würde sie im Gesundheitssystem verbessern. In allen Bereichen würden die Zukunftschancen unserer Kinder besser werden. Denn eine weitere Bertelsmann-Studie aus dem März des Jahres, die da veröffentlicht wurde, weist nach, dass alle unseren Anstrengungen mit Ganztagseinrichtungen, mit frühen Hilfen, mit viel Unterstützung im Verhältnis zum Aufwand relativ wenig bewirken. Das ist auch erklärbar. Armut ist immer Mist. Und sehen Sie, die Armen wohnen meistens auch in einer und demselben Stadt da. Und dann kommen sie in eine Grundschule, in denen fast nur Kinder in der Klasse sind mit Armutshintergrund. Oder sie kommen in eine Kita, in der fast nur Kinder sind mit Armutshintergrund. Manchmal sind sie auch identisch mit Migrationshintergrund.
Aber Herr Hilgers, Geld wäre ja wieder Geld, was in die Familien als Geld gehen würde. Der DIW-Chef hat gerade gesagt, man sollte es doch lieber in die öffentliche Struktur stecken. Dann könnte man die passenden Kitas anbieten mit einer guten Qualität. Wenn das Geld in die Hände der Eltern kommt, dann wird ja nur wieder das hat er jetzt nicht gesagt, aber dieses Vorurteil oder dieses Klischee gibt es, wird nur der viel beschworene Flachbildfernseher gekauft von dem Geld und es landet wieder nicht bei den Kindern.
Also dazu gibt es umfangreiche Studien, zum Beispiel der Diakonie in Braunschweig, die nachgewiesen hat, dass sich weit über 90% der Eltern selbst Geld vom Mund absparen, damit ihre Kinder durchkommen, gerade von den Hartz-IV-Eltern. Und wir sind wirklich in der Situation, ich sage zwei Beispiele.
Kurz noch, weil wir sind eigentlich am Ende der Zeit des Gesprächs.
Ja, dann sage ich mal, wenn Sie für 6 Euro pro Kind für ein Baby die komplette Hygiene bestreiten müssen. Dann weiß jeder, der schon mal Windeln gekauft hat, dass man da nicht eine Woche mit auskommt. Und deswegen stimmt es einfach nicht. Die Eltern müssen alleine dafür heute selber auf ihren Anteil an Hartz IV verzichten und das für die Kinder ausgeben, damit sie die durchbringen können. Und das ist eigentlich traurig. Und wir verspielen die Zukunft Deutschlands, wenn wir den Kindern keine gute Bildung und keine gute Zukunftschance geben.
Eine Grundsicherung für alle Kinder statt einen familienpolitischen Flickenteppich mit hohem Verwaltungsaufwand fordert Heinz Hilgers, Präsident des Deutschen Kinderschutzbundes. Dankeschön. Kinder, HR2, der Tag. Im Roman von Wolfgang Herrndorf, Chick, begegnet Kind 1, Mike Klingenberg aus wohlhabendem Hause, jetzt Kind 2, dem von ihm eigentlich so verachteten Spätaussiedler Chick, den er Assi nennt, und diesmal begegnet er ihm ganz anders.
Schräg gegenüber grillten die Dückerhoffs. Der älteste Sohn winkte mir mit der Grillzange zu, und weil er ein Riesenarschloch ist wie alle unsere Nachbarn, guckte ich schnell zur anderen Seite. Und da kam quietschend ein Fahrrad die Straße runtergerollt. Wobei runtergerollt übertrieben ist, und Fahrrad ist auch übertrieben. Es war der Rahmen von einem alten Damenfahrrad, vorn und hinten unterschiedliche Reifen, in der Mitte ein zerfetzter Ledersattel. Einziges Zusatzteil war eine schlackernde Handbremse, die am Kabel senkrecht nach unten hing, wie eine umgedrehte Antenne. Hinten ein Platten. Und obenauf Tschichatschow. Das war nach meinem Vater jetzt ungefähr die letzte Person, der ich begegnen wollte. »Geiler Pool«, rief Chick und strahlte zu mir hoch. »Ja, geiler Pool. Geile Jacke, geiler Pool. Und jetzt?« Er blieb einfach da stehen. Also ging ich runter und wir unterhielten uns ein bisschen. Chick war ohne Ende begeistert von dem Pool. Er wollte wissen, womit mein Vater sein Geld verdiente, und ich erklärte es ihm. Wir redeten nur so rum, und am Ende kam es, wie es kommen musste, und wir landeten vor der PlayStation und spielten GTA. Das kannte Chick noch nicht, und wir waren nicht sehr erfolgreich. Aber ich dachte, immer noch besser, als schreiend in der Ecke liegen.
Noch einmal ein Ausschnitt aus Wolfgang Herrndorfs Roman Chick, später mehr von Mike und Chick. Kinder, warum wir Kosten und Mühen nicht scheuen sollten, der Tag in HR2 Kultur. Jetzt haben wir schon gehört, an was es armen Kindern fehlt. In vergleichenden internationalen Studien wird schon lange und leider immer wieder beklagt, dass in Deutschland mehr als anderswo der Bildungserfolg maßgeblich davon abhängt, in welche Familie man hineingeboren wird. An der Berliner Charité konnte dies jetzt nicht nur bestätigt werden, es stellt sich noch dramatischer dar. Der Bildungserfolg entscheidet sich schon danach, in welchem Bauch man getragen wird. Die Ärzte der Frühgeborenenstation der Berliner Charité konnten einen Zusammenhang von Geburtsgewicht und sozialem Status feststellen. Professor Christoph Bührer, Leiter der Klinik für Neonatologie der Charité in Berlin. Guten Tag.
Guten Tag.
Sie sind ein Mitautor der Studie. Wie sind Sie denn auf diesen Zusammenhang überhaupt aufmerksam geworden?
Der Zusammenhang ist eigentlich schon länger bekannt, dass niedriger sozialer Status der Mutter ein Risikofaktor dafür ist, dass man sein Kind zu früh bekommt. Und Systeme mit sehr ungleicher Verteilung von Reichtum, zum Beispiel die USA, haben auch eine wesentlich höhere Frühgeburtlichkeitsrate, als wir das haben. Für uns ist die Frage, wenn ein Kind zu früh zur Welt gekommen ist, was wird später aus diesem Kind? Und dafür haben wir mit der Senatsverwaltung für Gesundheit zusammengearbeitet, die erfasst Einschulungsdaten. Alle Kinder in Berlin werden, wenn sie 5 Jahre alt sind, aufgefordert, an einer Einschulungsuntersuchung teilzunehmen. Die ist verpflichtend. Man kann sich der also letztlich nicht entziehen. Und dabei wird nicht nur festgestellt, braucht dieses Kind, wenn es in die Schule kommt, Hilfen oder nicht, sondern es wird auch gefragt, wie war das Geburtsgewicht? Es wird auch gefragt, wie viel verdienen die Eltern? Sind sie arbeitslos? Sprechen sie Deutsch? Es wird auch gefragt, ist das Kind zum Beispiel in einen Kindergarten gegangen? Und wenn ja, wie lange? Und bei dieser Untersuchung kam nun heraus, das hat uns nicht verwundert, dass Kinder, die sehr unreif sind, sehr klein waren bei der Geburt, weniger als 1000 Gramm, später häufiger Probleme haben, wenn es in die Schule geht, als Kinder, die mit normalem Gewicht auf die Welt kamen. Das war, was wir erwartet hatten. Aber was auch rauskam, das hatten wir eigentlich auch erwartet, dass wenn Kinder aus armen Elternhäusern kommen, wenn die Mutter alleinerziehend ist zum Beispiel, wenn sie arbeitssuchend ist, dass dann auch ihr Kind später größere Probleme hat, wenn es in die Schule kommt. Und beides hängt miteinander zusammen. Also beides ist unabhängig voneinander, aber die Armut der Mutter kann unabhängig davon, dass sie vielleicht eher ein Frühchen bekommt, dazu beitragen, dass ihr Kind später in der Schule Schwierigkeiten bekommt. Und als Schutzfaktor hat sich herausgestellt, wenn ein Kind einige Zeit im Kindergarten war, dann steigen seine Chancen wieder, in der Schule gut zurechtzukommen.
Das heißt also, wenn man jetzt nochmal auf die Problematik Frühchen und sozialer Status schaut, dann kommen da zwei Faktoren zusammen, die eben zu einem erhöhten Förderbedarf führen können. Aber kann man denn dann wirklich trennen, was ist jetzt einfach wegen der Entwicklungsverzögerung, die so ein Kind häufig mitbringt, passiert und was hängt am sozialen Status?
Ja, das kann man. Wenn ein Kind da mal weniger als 1000 Gramm gewogen hat bei der Geburt, dann ist sein Risiko, später in der Schule Schwierigkeiten zu bekommen, viel, viel höher als das eines normalen Kindes. Aber die allermeisten Kinder, die später, wenn es in die Schule geht, Schwierigkeiten bekommen, die haben überhaupt keine medizinischen Probleme gehabt. Da war es nur die Armut, da war es nur der Migrationsstatus, da war es nur die Unwissenheit der Eltern, die dazu geführt hat, dass die Kinder später Schwierigkeiten bekommen.
Und diese Kinder fallen ja dann eigentlich noch viel stärker durchs Raster, also werden noch weniger bemerkt als jetzt die Frühchen, die haben sie ja sogar im Fokus.
Das ist richtig. Die Frühgeborenen, das sind Patienten, eine Patientengruppe, um die wir uns intensiv kümmern und die dadurch auch eine Förderung bekommt, die andere Kinder nicht bekommen. Die Kinder, die arm dran sind, das sind ganz normal geborene Kinder, die verlassen nach 3 Tagen das Krankenhaus, kein Arzt, keine Fördereinrichtung kümmert sich um die. Und wenn die jetzt aber aus einem sehr armen Elternhaus kommen, wo sie nicht richtig gefördert werden, wo vielleicht niemand die deutsche Sprache spricht, dann ist das sehr schwierig für die später. Die fallen wirklich durchs Raster und das sind viele.
Das heißt aber, Herr Bührer, erstens müsste man an die Mütter eigentlich schon in der Schwangerschaft herantreten, die offensichtlich durch ihren Status die Frühgeburtsgefahr noch verstärken. Also einfach durch Aufklärung vielleicht da schon einiges erreichen. Mhm. Aber dann müsste man doch auch weit vor der Schuleingangsuntersuchung schon gucken, wie kann man den Kindern, die durch den sozialen Status einen Nachteil erleben, eine Entwicklungsverzögerung, was weiß ich, beim Sprechen, beim Bewegen haben, dann wie kann man denen auch schon früh helfen?
Indem man sie früh in den Kindergarten tut. Und das erleichtert.
Sie haben auch neben dieser aktuellen Untersuchung noch eine weitere gemacht, die sich auch mit den sozialen Faktoren für Frühgeburtlichkeit beschäftigt, und zwar in einer sehr spannenden Phase der deutschen Geschichte, nämlich kurz nach der Wende. Hat sich da das bestätigt, dass der soziale Status auch für diesen Fakt und diesen schlechten Start ins Leben unter Umständen eine Rolle spielt?
Damals war das sogar vielleicht noch ein bisschen ausgeprägter, als es jetzt ist. Das Spannende an der damaligen Zeit war, dass man diese Untersuchung praktisch parallel in West- und in Ostberlin machen konnte. Also Teile Deutschlands, die noch nicht so lange zusammengehörten, die aber eine ganz unterschiedliche Tradition in ihrer Gesellschaft und im Gesundheitswesen hatten. Und trotz dieser völlig unterschiedlichen Tradition war es in beiden Teilen so, dass das, was mit Armut verbunden ist, kleine Wohnungen, kein Einkommen, Arbeitslosigkeit, kurzer Schulbesuch, keine abgeschlossene Berufsausbildung. Das war alles mit Frühgeburtlichkeit assoziiert, in beiden Teilen der Stadt. Das ist heute vielleicht ein bisschen anders, weil es heute einen Teil der Frühgeborenen gibt, die deshalb frühgeboren sind, weil es Drillinge oder Vierlinge sind. Und diese Vierlinge sind oft nicht auf natürlichem Wege entstanden. Das ist sozusagen eine von Menschen gemachte Frühgeburtlichkeit. Aber die natürliche Frühgeburtlichkeit, und das ist die häufige, die ist ganz stark sozial korreliert.
Jetzt könnte man sagen, wenn ein Professor in Berlin jetzt da sowas auf seiner Frühgeborenenstation feststellt, dann ist das ja nicht wirklich relevant. Sie haben aber eine große Zahl von Kindern angeschaut. Wenn man jetzt beide Studien zusammennimmt, um welche Zahl von Kindern handelt es sich?
Also die aktuelle Studie bezieht sich gar nicht auf unsere eigene Station, sondern das sind Daten der Gesundheitsberichterstattung des Landes Berlin. Das sind alle Kinder über einen 5-Jahres-Zeitraum, die von diesen Schuleingangsuntersuchungen erfasst wurden. Das hat mit Frühgeburtlichkeit in unserer Klinik nichts zu tun.
Und das sind über 100.000 Kinder, die sich da,
genau,
die Sie da angeschaut haben?
Genau, das ist eine quasi populationsbezogene Untersuchung. Das gilt für das gesamte Bundesland Berlin.
Wer arm geboren wird, bleibt arm, wenn nicht genug gefördert wird, zum Beispiel in der Kita. Das gilt besonders für Frühgeborene, die häufig aus ärmeren Familien kommen und somit doppelt belastet sind. Diese Schlussfolgerung zieht Professor Christoph Bührer, Leiter der Klinik für Neonatologie der Charité in Berlin. Vielen Dank. Arm und reich können sich auch verbünden, zum Beispiel bei Wolfgang Herrndorf. Der wohlhabende Mike hat sich mit Chick, dem Spätaussiedler, dann doch zusammengetan zum Autoklau.
Mein Arm hing aus dem Fenster, mein Kopf lag auf meinem Arm. Wir fuhren Tempo 30 zwischen Wiesen und Feldern hindurch, über denen langsam die Sonne aufging. Irgendwo hinter Ransdorf. Und es war das Schönste und Seltsamste, was ich je erlebt habe. Was daran seltsam war, ist schwer zu sagen, denn es war ja nur eine Autofahrt und ich war schon oft Auto gefahren. Aber es ist eben ein Unterschied, ob man dabei neben Erwachsenen sitzt, die über Waschbeton und Angela Merkel reden, oder ob sie eben nicht da sitzen und niemand redet. Chick hatte sich auf seiner Seite auch aus dem Fenster gehängt und steuerte den Wagen mit der rechten Hand eine kleine Anhöhe hinauf. Es war, als ob der Lader von ganz alleine durch die Felder fuhr. Es war ein ganz anderes Fahren, eine andere Welt. Alles war größer, die Farben satter, die Geräusche Dolby Surround, und ich hätte mich ehrlich gesagt nicht gewundert, wenn auf einmal Tony Soprano, ein Dinosaurier oder ein Raumschiff vor uns aufgetaucht wäre.
Das Abenteuer geht noch weiter bei Chick, auch gleich bei uns. Kinder, Kinder, warum wir Kosten und Mühen nicht scheuen sollten, der Tag in HR2 Kultur. Jetzt haben wir schon viel gehört davon, was armen Kindern fehlt und wie sie am besten gefördert werden können. Damit beschäftigt sich die jüngste Studie der Bertelsmann Stiftung, von der wir in dieser Sendung ausgegangen sind. Gefördert werden können diese Kinder unter anderem durch die Betreuung und Förderung in einer Kita, die natürlich bestens ausgestattet und personell gut besetzt sein sollte. Um das zu gewährleisten, fehlen aber in den Kitas, auch das war eine Studie der Bertelsmann Stiftung vor nicht allzu langer Zeit, bundesweit 120.000 Erzieher und Erzieherinnen. Dabei werden die Ansprüche immer höher, das Gehalt nicht. Beim Berufseinstieg liegt es knapp über 2.000 Euro brutto. In ganz Deutschland streikt deswegen dieser Tage das Kita-Personal, der zweite Anlass für diese Sendung. Denn besonders die armen Kinder, die zu Hause wenig Anregung bekommen, sollen in diesen Kitas gefördert werden. Aber wie gut kann das gelingen?
In einem Punkt sind sich bei diesem Tarifstreit beide Seiten einig. Erzieher und Erzieherinnen leisten wichtige Arbeit, weil sie sich um die Zukunft kümmern, die Zukunft unserer Kinder. Es ist deshalb ein wichtiger Beruf, der viel Engagement und Geduld erfordert. Martina Mazanke ist Leiterin einer Kita in Offenbach.
Das bedeutet natürlich auch eine ganz bewusste Entscheidung für ganz viel emotionale Arbeit und für natürlich ganz viel Stress. Und Sie werden das um 11 Uhr hier erleben, dann essen wir zu Mittag und dann haben die alle Hunger. Und dann sind die nicht still und leise, sondern dann fangen ganz viele an und weinen, weil sie sich noch gar nicht anders ausdrücken können. Und da muss man diesen Stress auch aushalten können.
Seitdem die Politik einen Betreuungsplatz für die unter Dreijährigen garantiert, sind Fachkräfte vielerorts Mangelware. Simin Kompany, Leiterin der Kita Eckenheimer 303 in Frankfurt, stellt eine einfache Rechnung auf.
Wir haben jetzt auf 11 Kinder in dem U3-Bereich pro Gruppe 2 ausgebildete Fachkräfte und eine Praktikantin. Wir leisten eine sehr gute Arbeit für diesen Personalschlüssel. Es darf nicht weniger werden oder mehr Kinder, je nachdem. Um diese gute pädagogische Qualität, die wir arbeiten, zu halten, darf sich nicht verändern.
Die Aufgaben von Erziehern sind in den vergangenen Jahren gestiegen. Viele Eltern legen sehr viel Wert darauf, dass ihr Nachwuchs auch schon früh gefördert wird, so Ines Schminker, pädagogische Fachkraft in Frankfurt.
Wir sollen den Eltern präsentieren, was wurde hier heute gemacht, was ist hier heute passiert. Wir sollen vorher ankündigen, Montag Musikstunde, Dienstag Schwimmen, Mittwoch Theater. Das sind natürlich ganz andere Anforderungen.
Hinzu kommt das Qualitätsmanagement, sprich viel aufwendige Büroarbeit.
Wenn aber keine Vor- und Nachbereitungszeit oder nur eine ganz geringe den Erziehern bereitgestellt wird, bedeutet das auch gleichzeitig, dass all diese Sachen mit nach Hause genommen werden, nach der Arbeitszeit noch ausgefüllt werden, um diesem Anspruch des Qualitätsmanagements im Endeffekt gerecht zu werden.
Fällt eine Kollegin oder ein Kollege mal aus, bedeutet das natürlich noch mehr Stress und Überstunden für das restliche Team.
Die Krankheitsstände sind wesentlich höher geworden. Dadurch heißt es, dass alle anderen Mitarbeiter mehr arbeiten müssen und das belastet halt sehr.
Für die Gießener Psychologin Lore Lang sind das alles Bedingungen, unter denen letztendlich nicht nur die Erzieherinnen leiden.
Wenn die Motivation von Menschen, die mit Kindern arbeiten, zurückgeht, dann können sie sich nicht mehr einlassen auf die Kinder. Und wenn dann das Personal durch Überlastung das nicht mehr leisten kann, dann ist das unverantwortlich und für die Kinder ein großer Schaden.
Da stößt das Kita-Personal schnell an seine Grenzen. Auf der Strecke bleiben im Zweifelsfall die Kinder. Professor Vasilios Finakis, Familien- und Bildungsforscher und Professor für Entwicklungspsychologie und Anthropologie. Guten Tag.
Guten Tag.
Die Fachkräfte fehlen. Wir haben es auch eben wieder gehört. Das, was wir aber auch gehört haben, ist, dass es echt anstrengend und knapp ist in den Kitas. Es klingt also auch nicht so ganz wie ein anstrebenswerter Beruf.
Das stimmt, denn die Fachkräfte des Elementarbereichs haben zusätzliche Aufgaben während der letzten 10 Jahre auf sich genommen, etwa über die Entwicklung und Umsetzung von Bildungsplänen. Der Bildungsauftrag des Kindergartens ist deutlicher geworden. Die Ansprüche an die Fachkräfte sind gewachsen. Auf der anderen Seite blieb die Ausbildung und die Professionalisierung der Fachkräfte weitgehend unverändert. Das heißt, sie bereitet die Fachkräfte nicht angemessen auf diese Aufgaben vor. Und beides gemeinsam verursacht natürlich eine Situation, die zu signifikanten Belastungen der Fachkräfte führt.
Aber Sie sind, Herr Finakis, ja auch einer von denen, die viel für die Qualität der Kinderbetreuung getan haben. Sie waren auch beteiligt am hessischen Bildungs- und Erziehungsplan, der vor 10 Jahren verabschiedet wurde. Warum, also es ist ein Riesenthema gewesen, warum ist man da offensichtlich dann noch nicht weit genug? Weil es ist ja auch schon klar, dass dazu auch genug Personal gehört.
Wir haben 3 Probleme. Das eine Problem ist das gesellschaftliche Problem und damit auch das politische. Nämlich, dass die Wertschätzung dieser Arbeit noch nicht den Rang erreicht hat, den sie wirklich verdient. Wir müssen uns im Klaren werden, je jünger die Kinder sind, desto komplexer und verantwortungsvoller sind die Bildungsprozesse. Dies zu würdigen, gesamtgesellschaftlich diese Arbeit anzuerkennen, da haben wir noch einen Nachholbedarf. Das zweite ist, dass wir keine angemessene Bezahlung für diese Fachkräfte bereitstellen. Und das Dritte ist, dass wir diesen Gesamtbereich im Bildungsverlauf chronisch unterfinanziert lassen. Und alles zusammen verursacht ein Problem, was nur über politische Modelle und politische Antworten angegangen werden kann und sollte.
Deswegen geht ja auch der Kita-Streik noch weiter, denn die Förderung kann auch am besten da stattfinden, wo alle Kinder sind. Aber das Personal will dafür eben mehr Anerkennung und Gehalt. Schauen wir mal eben, weil auch damit, Herr Finakis, beschäftigen Sie sich, wie es damit in anderen Ländern bei der Kinderbetreuung aussieht.
In Japan kann man sein Kind bereits mit 0 in einer Tagesstätte betreuen lassen, aber üblich ist es ab 3 Jahre. Die Erzieherinnen müssen eine 2-jährige Ausbildung nachweisen und verdienen im Schnitt besser als in Deutschland. Die Gebühren für die öffentlichen Kitas richten sich nach dem Einkommen der Eltern. Wer wenig verdient, muss gar nichts bezahlen. Dort werden die Kinder allerdings auch nur bespielt und aufbewahrt. Private Kitas bringen den Kleinen bereits Schriftzeichen bei, Rechnen und manchmal sogar Englisch. Die Eltern zahlen dafür rund 250 Euro pro Monat oder mehr. Was dann folgt, nennt man hier den Einschulungsschock. Kinder aus privaten Kitas sind den anderen schon in der ersten Klasse um Eckhäuser voraus. Jürgen Heinefeld, Tokio.
In der Schweiz heißen Kitas Kinderhürti. Die Betreuung erfolgt bei Kleinkindern ab 18 Monaten. Drei Modelle stehen zur Auswahl, stundenweise, mittags- oder Abendhort. Der Kindergarten, auch Kinski genannt, beginnt mit dem vollendeten vierten Lebensjahr und ist obligatorisch, weil er als Teil der Kindererziehung gilt. Die Betreuung erfolgt durch Kindererzieherinnen und Kindergärtnerinnen. Beide Berufsgruppen sind voll ausgebildet. Eine 30-jährige Erzieherin mit mehrjähriger Berufserfahrung kassiert zwar im Schnitt rund 5.000 Franken, das sind fast 5.000 Euro, doch liegt eine gleichaltrige Kassiererin im Supermarkt mit 4.300 Franken bzw. Euro nur knapp darunter. Die Kinderbetreuungskosten werden über das sogenannte Kinderbetreuungsreglement bestimmt. Es richtet sich nach Einkommen und Vermögenssituation der Eltern. In Zürich wird subventioniert. Hier können zwei Kinder für monatlich 750 Euro untergebracht werden. In der reichen Gemeinde Rüschlikon gibt es keinerlei Unterstützung. Hier müssen Eltern schon pro Monat 2.500 Euro für zwei Knirpse aufbringen. Hans-Jürgen Maurus, Zürich.
In den USA sind jeden Tag etwa 11 Millionen Kinder zwischen 6 Wochen und 5 Jahren in irgendeiner Form von Kinderbetreuung. Die Qualität der Betreuung schwankt dabei sehr. Es gibt immer wieder heftige Kritik an privaten Anbietern, die überfordert sind. Gleichzeitig gibt es aber auch gerade in wohlhabenderen Regionen ganz hervorragende Einrichtungen, in denen die Kinder liebevoll gefördert und betreut werden. Auch die Preise sind sehr unterschiedlich. Es gibt Kitas in den großen Städten, die bis zu 2.000 Dollar pro Monat kosten, wenn das Kind von morgens 7:30 bis 6 Uhr abends bleibt. In ländlichen Regionen ist es dafür deutlich billiger. Trotzdem sind für Eltern mit mehreren Kindern Au-pairs und Nannys oft die günstigere Alternative. Die Erzieherinnen, Erzieher sind die Ausnahme, müssen keine bestimmte Ausbildung haben. Doch es gibt auch Fort- und Weiterbildung und entsprechende Studiengänge. Das Durchschnittsgehalt für Erzieherinnen in den USA liegt bei gerade mal etwas mehr als 20.000 Dollar im Jahr. Rolf Bühlmann, Washington.
Die frühe Förderung ist also nicht nur hierzulande eine Frage des Elternportemonnaies, ganz offensichtlich. Es gibt überall private Krippen, für die man mehr bezahlt und wo es den Kindern mehr oder wo ihnen mehr geboten wird. Zumindest was sie dann daraus machen, wird man sehen. Auch hierzulande kann man für 1.000 Euro zum Beispiel eine zweisprachige Krippe finden. Offensichtlich ist das immer noch auch ein Stolperstein in Sachen Chancengleichheit. Vasilios Finakis, Familien- und Bildungsforscher, Sie beschäftigen sich ja auch damit mit dem internationalen Blick. Gibt es denn ein Land, wo man sagen kann, da ist es anders, da können wir auch was von lernen?
Also es gibt viele Länder, von denen wir lernen können, etwa in Neuseeland, in Australien oder jüngst auch in Schottland. Schottland hat ja bekanntlich seit 1999 die Bildungsverantwortung von der zentrale Regierung in London übernommen. Und seit dieser Zeit, seit knapp 16 Jahren, haben die Schotten eine Menge von Reformen auf diesem Bereich eingeleitet. Etwa alle Erzieher werden auf dem Niveau von Master ausgebildet, also 5 Jahre universitär. Wenn sie das Studium beenden, müssen sie in einer Spezialagentur nachweisen, dass sie mit Kindern gut umgehen können, also didaktische Kompetenzen haben. Und sie bekommen eine Lizenz für einige Jahre, die sie erneuern können, wenn sie nachweisen, dass sie auch weiterhin sich entwickelt haben. Und alles ist eingebettet in ein System der Evaluation. All das fällt in der Bundesrepublik. Wir haben die Ausbildung nach wie vor auf dem denkbar niedrigsten Niveau beibehalten. Wir haben sie nicht reformiert. Die Ausbildung der Pädagogen war seit der Nachkriegszeit nie zum Gegenstand irgendeiner bildungspolitischen Initiative. Insofern haben wir hier Enormes versäumt und das nachzuholen ist das Gebot der Stunde. Auf der anderen Seite müssen wir erkennen, dass viele Aktivitäten im Kindergarten bei weitem keine gute Qualität garantieren. Die Qualität wird nicht dadurch gesichert, dass am Montag früh der Morgenkreis organisiert wird, danach die Musikstunde kommt und danach Werken und weiß ich was. Nein, die Qualität kann nur garantiert werden über die Gestaltung der Prozesse. über die Qualität der Interaktion der Fachkraft zu den Kindern. Und diese Aspekte sind in der Ausbildung so gut wie nicht präsent.
Wir brauchen eine bessere Ausbildung, wir brauchen mehr Anerkennung und eine bessere Bezahlung in den Kitas, sagt Professor Vassilios Phenakis, Familien- und Bildungsforscher. Ganz herzlichen Dank und einen schönen Abend Ihnen. HR2, der Tag Kinder, Kinder. Erst verhasst, dann befreundet, der Sohn aus gutem Hause Mike und der russische Spätaussiedler Jugendliche Chick, dann Auto geklaut und jetzt vor Gericht.
Was mich mal interessieren würde, wer von euch beiden genau hat die Idee zu dieser Reise gehabt? Die Frage ging an mich. Na, der Russe, wer sonst? Kam es halblaut von hinten. Mein Vater, der Idiot. Die Frage geht an den Angeklagten, sagte der Richter. Wenn ich Ihre Meinung wissen wollte, würde ich Sie fragen. Wir hatten die Idee, sagte ich. Wir beide. Quatsch, meldete sich Chick zu Wort. Wir wollten einfach ein bisschen rumfahren, sagte ich. Urlaub wie normale Leute und Quatsch, meldete Chick sich wieder. Du bist nicht dran, sagte der Richter. Warte, bis ich zu dir komme. Da war er ganz eisern, dieser Richter. Und als wir schließlich genug über das Auto geredet hatten, kam der schlimmste Teil. Und es wurde über uns geredet. Nämlich der Typ vom Jugendheim erklärte ausführlich, aus was für Verhältnissen Chick kommen würde. Und er redete über Chick, als wäre der gar nicht anwesend. Und sagte, dass seine Familie so eine Art asozialer Scheiße wäre. Auch wenn er andere Worte dafür gebrauchte. Und dann erklärte der Typ von der Jugendgerichtshilfe, der mich und meine Eltern zu Hause besucht hatte, aus was für einem stinkreichen Elternhaus ich kommen würde. Und dass ich dort vernachlässigt würde und verwahrlost sei. Und meine Familie letztlich auch so eine Art asozialer Scheiße. Und als das Urteil verkündet wurde, war ich überrascht, dass sie mich nicht lebenslänglich einsperrten. Im Gegenteil, milder konnte ein Urteil gar nicht ausfallen. Chick musste im Heim bleiben, wo er eh schon war, und an mich erging die Weisung, Arbeitsleistungen zu erbringen.
Nicht alles ist so eindimensional, wie man es sich denkt, auch bei Chick, dem mehrfach ausgezeichneten Jugendroman von Wolfgang Herrndorf. Und das war der Tag für heute. Im reichen Deutschland gelingt es nicht, Kinder, die in armen Verhältnissen aufwachsen, ausreichend zu unterstützen. Das ist das betrübliche Fazit der Bertelsmann Stiftung und leider auch dieser Sendung. Schon im Mutterleib macht sich der soziale Status bemerkbar und bis zum Bildungsabschluss oder auch keinem Bildungsabschluss werden viele Chancen versäumt, etwas nachzuholen. Gute Kitas, das haben wir mehrfach gehört in der letzten Stunde, können helfen mit gut ausgebildeten und gut bezahlten Erzieherinnen und Erziehern. Dafür wird bundesweit gestreikt. Unsere Sendung nachhören können Sie unter hr2.de, da erfahren Sie auch immer unsere nächsten Themen. Oder Sie können uns auch auf Twitter folgen unter der Tag in einem Wort. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.